Wir fahren weiter. In 1. Mose 15 haben wir gesehen, Abraham fiel einen tiefen Schlaf. Damit war er gar nicht in der Lage, eben zwischen den Opferstücken hindurchzugehen. Aber Gott ging durch die Opferstücke hindurch, zwischen den Opferstücken hindurch, als dieses Feuer in Vers 17. Und das war's. Denn Vers 18 sagt, an diesem Tag schloss der Herr einen Bund. Weiß jemand, wie man auf Hebräisch sagt, einen Bund schließen? Der normale Ausdruck, der immer wieder, wenn es geht darum, einen Bund schließen, ist Karat Brit. Brit ist der Bund. Karat heißt schneiden. Also einen Bund schließen, sagt man einen Bund schneiden. Warum? Eben ausgehend von diesem Ritual, wo man die Opfertiere schlachtete und dann entzwei schnitt. Das ist der normale Ausdruck. Und so steht in Vers 18, an diesem Tag schnitt der Herr einen Bund mit Abraham und sprach. Und nochmals die Verheißung, deinem Samen. Wie gesagt, CSV Höchstwagen hat Nachkommenschaft, ist schon richtig. Aber es ist eben hilfreich, wenn man weiß, hier steht, deinem Samen gebe ich dieses Land. Es geht wirklich um die biologische Nachkommenschaft. Und jetzt wird aber Folgendes klar. Dieser Bund ist einseitig. Gott hat die ganze Verantwortung übernommen. Das heißt, die Erfüllung der Bundeszusagen hängen nicht ab von dem Gelingen oder dem Versagen der Partei Abrahams. Und wenn Gott sich verpflichtet, dann ist es hundertprozentig. Und das macht klar, dieser Bund kann nicht plötzlich eben in Brüche gehen, schief gehen. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Kontrast zu dem Bund mit Israel am Sinai. 2. Mose 19, dann Kapitel 20. Gott verkündigt die 10 Gebote und dann verkündigt er in den weiteren Kapiteln die Hunderten von Gebote, die alle zum Gesetz Mose gehören. Aber die 10 Gebote, die fassen das Gesetz zusammen und das hat Gott gegeben auf 2 Steintafeln. Nicht wahr? Warum 2 Tafeln? Ja, bei Verträgen ist das immer so. In 2 Exemplaren. Jede Partei bekommt ein Exemplar. Und diese beiden Tafeln nach 2. Mose 25 wurden in die Bundeslade gelegt. Weil es eben ein zweiseitiger Bund ist. Und da hat Gott gesagt, wenn Israel sich nicht an diese Verheißungen hält, dann wird das und das und das und das geschehen. Zum Beispiel, sie werden das Land verlieren. 5. Mose 64. Vers 64. Liest du, Christian? Das ist nur ein Beispiel von diesen vielen Folgen, die Gott vorausgesagt hat, wegen Nichteinhaltung dieses Bundes vom Sinai. Vers 64.
Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter. Göttern aus Holz und Stein. Und unter jenen Nationen wirst du nicht ruhig wohnen. Und deine Fußsohle wird keinen Rastplatz finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird in Gefahr schweben. Du wirst dich Nacht und Tag fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen des Zitterns deines Herzens, mit dem du zitterst und wegen des Anblicks dessen, was deine Augen erblicken müssen. Und der Herr wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückkehren lassen, auf dem Weg, von dem ich dir gesagt habe, du sollst ihn nie mehr wiedersehen. Und ihr werdet euch dort
Das reicht bis dahin. Also, Zerstreuung Israels unter alle Völker. Und zwar von dem entferntesten Festland von Israel aus gesehen, bis wieder rüber zum entferntesten Festland. Und das ist geschehen. Ab dem Jahr 70 wurde das jüdische Volk aus seinem Land herausgerissen und wirklich von Südamerika bis nach China, Thailand, Philippinen, Indonesien und von Kanada, USA bis nach Australien, Neuseeland und von Schweden, Norwegen, Finnland bis nach Südafrika. Wirklich weltweit über alle fünf Kontinente hinweg zerstreut. Und man könnte wirklich meinen, Mose wäre im Konzentrationslager gewesen in Auschwitz. Dein Leben wird schwebend vor dir hangen und du wirst dich fürchten Nacht und Tag. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend und am Abend wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit dich fürchten und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Und wir wissen, es ist alles schrecklich in Erfüllung gegangen. Und jetzt kommt die Frage, hat Israel noch ein Anrecht auf das Land? Nach dem Gesetz Mose, alles verwirkt. Da, wo es um die Verantwortlichkeit des Menschen geht, alles verloren. Aber Galater 3 haben wir gelesen, erklärt, dass dieser Bund, der 430 Jahre später entstanden ist, kann nicht diesen von Gott bestätigten Bund mit Abraham aufheben. Der steht. Und der sagt, deine Nachkommenschaft, deinem Samen geben auf ewig. Das ist nicht im Jahr 70 annulliert worden. Man kann sagen, aufgrund von Leistung hat Israel kein Recht auf das Land. Aufgrund von Gottes Verheißung vollständig. Und darum sagt Hesekiel 36, um meines Namens willen werde ich euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und wir sind Augenzeugen, wie das geschehen ist, ab 1882 bis heute. Aus allen fünf Kontinenten sind über 3 Millionen Juden heimgekehrt und die Welt sagt, Israel ist ein Problem. Gelinde gesagt. Oder die jungen Leute, die auch oftmals nicht viel verstehen von Geografie, die sagen, from the river to the sea. Und da muss man sich fragen, welcher Fluss ist gemeint? Also ich kann es euch sagen, ihr wolltet vom Jordan was sagen und the sea, das ist das Mittelmeer. Das heißt, ihr wollt ganz Israel auslöschen. Dieses Mitschreien mit diesen anti-israelischen Kundgebungen, furchtbar. Aber Gott sagt, um meines Namens willen, Hesekiel 36, bringe ich euch zurück. Und dann Vers 24, aus allen Ländern in euer Land. Das heißt, Gott bringt das jüdische Volk wieder heim aufgrund der Verheißung an Abraham und aufgrund dessen, dass Gott alle Verantwortung übernommen hat. Aber wie macht das Gott? Gott kann nicht sterben. Und darum wurde Gott der Sohn, Mensch, damit er sterben konnte. Und vor den Toren Jerusalems im Jahr 32 ist er am Kreuz gestorben. Und das Werk, das Erlösungswerk am Kreuz, das hat auch dazu gewirkt, dass Gott seine Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob heute erfüllen kann. Aufgrund von reiner Gnade. Also was wir lernen ist, aufgrund von Leistung werden wir vor Gott alles verlieren. Aufgrund von Gnade können wir alles gewinnen. So kann man das Evangelium erklären und wirklich illustrieren. Seht ihr, über 2000 Jahre war das Bild des Juden dieses, der von Ghetto zu Ghetto wandernde Jude. Heimatlos, gehasst, geächtet, nirgends zu Hause. nirgends erwünscht. Und jetzt hat Gott sein Volk zurückgeführt. Es ist Gottes Werk, weil er des Bundes an Abraham und Isaac und Jakobs gedenkt. Und jetzt ganz eindrücklich, es kommt ja nicht nur dieser tiefe Schlaf über Abraham, Vers 12, sondern siehe Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und Gott sagt, deine Nachkommenschaft wird schwere Zeiten durchmachen. Und da ist die Rede von 400 Jahren. Sieht man das in Vers 13? Die Zahl ist interessant, denn 430 haben wir schon gesehen. Also 430 Jahre vom Abrahams Bund in 1. Mose 12 in Sichem bis zum Bund am Sinai. 430 Jahre. Aber hier 400 Jahre. Nun müssen wir aber beachten, und es lohnt sich, die Bibel genau zu lesen. Es gab mal ein Buch, das hieß Die Bibel als Roman. Das kann man vergessen. Nein, die Bibel ist kein Roman und man muss sie auch nicht zum Roman machen. Und darum muss man sie eben sehr sorgfältig lesen, weil es Gottes Wort ist. Du, Vers 13, du sollst sicher wissen, dass deine Nachkommen Fremde sein werden. Und hier steht wieder für Nachkommen, so wie in der alten Elbefelder, Samen. Dein Same. Ach so, hier spricht Gott nicht über Abraham, sondern über seine Nachkommenschaft. Und der Erste, der den Titel Same verdiente, war Isaak. Der ist zu dem Zeitpunkt noch nicht da, das kommt noch. Isaak. Und wie lange musste Abraham warten, bis Isaak kam? Er kam ja ins Land Kanaan. Wie alt war er? Das ist Tradition. Wir haben es durchgenommen, 1. Mose 12. 75. Ja, also 75. Und dann, wie alt war er, als ihm schließlich Isaak geboren wurde? 100, ja. Also, er musste 25 Jahre warten, bis der Same kam. Also 430 minus 25, das gibt 405. Wir sind schon nahe bei den 400 Jahren. Aber irgendwie passt es noch nicht ganz, ja? Aber dann werden wir das in den späteren Kapiteln noch anschauen. Darum kann ich das jetzt einfach erzählen. Dann war es ja so, das kleine Baby wurde gestillt von Sarah. Und die konnte er nicht mehr loslassen. Wir haben volles Verständnis. Wenn man ein Leben lang wartet auf ein Baby, einen tiefen Kinderwunsch hat, der nie, nie, nie erfüllt worden war, und dann mit 90 bekommt sie ein Baby und sie kann stillen. Das können auch nicht alle Mütter, wenn sie jünger ein Baby bekommen. Aber die konnte stillen und dann versteht man, dass man nicht mehr aufhören will. Ein Jahr ist da hilfreich für das Baby. 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre. Und dann kam dieses Fest in 4. Mose 21, Isaak wurde abgestillt. Und das war dann auch der Moment, wo der falsche Same, Ismael, gehen musste. Und da war klar anerkannt, wer ist der Same Abrahams? Nicht Ismael, sondern Isaak. Das war der Beginn der 400 Jahre. Und da wird also gesagt, dein Same, deine Nachkommenschaft, werden Fremde sein in einem Land, das nicht das ihre ist. Und so geht das mit der Geschichte von Isaak als Fremdling weiter. Und die Nachkommenschaft geht ja schließlich nach Ägypten, nicht wahr, mit Jakob. Und dort, nach einiger Zeit, ändert sich die politische Lage und Israel in Ägypten wird versklavt. Und das hat sich da erfüllt, in Fremde sein, in einem Land, das nicht das ihre ist. und sie werden ihnen dienen. Den Ägyptern haben sie als Sklaven gedient. Und sie werden sie bedrücken. Und das Ganze ist eigentlich poetisch aufgebaut in Verszeilen. Und es ist also so, dein Same Vers 13. Denn ein Fremdling wird sein dein Same. Nächste Zeile. In einem Land, das ihnen nicht gehört. Weiter. Sie werden ihnen dienen und sie bedrücken. Und dann die letzte Zeile. Arba meot shana. 400 Jahre. Diese 400 Jahre beziehen sich dann auf die gesamte Prophetie. Das alles im Verlauf von 400 Jahren. Und so ist das genau geschehen. Nach diesen 400 Jahren kam der Auszug aus Ägypten. Und das wird dann auch erklärt nachher. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Das ist geschehen. Das ist der Auszug aus Ägypten. Und es ist so, dass die dann wirklich mit Geschenken überhäuft wurden. Die Ägypter waren so froh, dass die endlich gehen. Man kann sich nicht vorstellen, wie schlimm diese 10 Plagen waren. Das hat das ganze ägyptische Reich zum Zusammenbruch geführt. Und die Ägypter waren so froh, dass sie gehen. Die haben ihnen noch Geschenke aufgeladen, aber Gott hatte gesagt, dass sie die Ägypter berauben sollen. Die haben nicht nur das genommen, sondern gesagt, noch mehr, das möchten wir auch noch und das auch noch. Die haben ihnen Gold und Silber, Schalen und Geräte aufgeladen und die sind gegangen. Das war natürlich nicht ein illegaler Raub. Gott schützt ja das Privateigentum. Ich war die Kommunisten, die haben gesagt, Eigentum ist Diebstahl. Aber das ist eine Verdrehung der Wahrheit Gottes. Gott sagt in den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen. Das zeigt, Gott will, dass wir Privateigentum haben. Und Gott schützt das Privateigentum. Wenn man mit Ellbogen sich mehr aneignet als recht ist, darüber spricht die Bibel auch. Sehr, sehr ernst. Auch über zu geringe Löhne oder vorenthaltene Löhne. Jakobus 5 sagt, dass der vorenthaltene Lohn schreit zu den und vor die Ohren von dem Herrn Zebaoth gekommen sind. Gott will gerechte Löhne. Gott schützt das Eigentum, aber die Israeliten haben da genommen. Warum? Die haben Sklavenarbeit gemacht. Die wurden nicht ausbezahlt. Und die Lohnauszahlung kam beim Exodus aus Ägypten. Und darum hat Gott das Abraham so vorausgesagt, sie werden ausziehen mit großer Habe. Und glücklicherweise bekamen die den Lohn nicht vorher, sonst hätten die den schon längst vergeudet. Aber Gott hat das quasi aufs Konto getan, für den Auszug. Und damit hatten sie so viel Gold und Silber, nicht nur für sich, sondern um die Stiftshütte zu ermöglichen. Das transportable Heiligtum aus Gold, Silber und noch vielen weiteren feinen Materialien. Also mit großer Habe. Und dann sagt Gott, und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden. Wirst begraben werden in gutem Alter. Also da durfte Abraham wissen, ich werde schließlich ohne schreckliche Krankheit in Frieden sterben. Nicht alle haben diese Verheißung, nicht wahr? Aber Abraham hat jetzt das von Gott zugesagt bekommen. Und dann weiter, und in der 4. Generation werden sie hierher zurückkehren. Ha, wie geht das? 4. Generation. Nun schlagen wir mal auf, 2. Mose. Da wird ja beschrieben, die Sklaverei in Ägypten, 2. Mose 1, 2. Und dann wird die Abstammungslinie beschrieben von Mose. Und dort werden 4 Generationen angegeben. Das ist also genau dort in dem Stamm Levi wirklich zu diesen 4 Generationen gekommen ist. Und zwar so, dass das Ganze eben nicht passt für 430 Jahre, sondern nur für die Hälfte, 215. Aber jetzt haben wir noch ein Problem. Schlagen wir mal auf, 2. Mose 12, Auszug aus Ägypten. Vers 40, liest du, nachdem das Passa beschrieben ist, wird gesagt in 2. Mose 12, Vers 40.
Die Zeit des Aufenthalts der Söhne Israel aber, die sie in Ägypten zugebracht hatten, betrug 430 Jahre. Und es geschah am Ende der 430 Jahre, ja, es geschah an eben diesem Tag, dass alle Heerscharen des Herrn aus dem Land Ägypten auszogen.
Aber jetzt haben wir ein Problem. Hier steht doch 430 Jahre Ägypten. Das passt jetzt aber nicht so ganz zu 430 Jahren ab Sichem, 1. Mose 12. Was machen wir da? Ja gut, in dem Kommentar von Rashi, das ist einer der besten Ausleger im Judentum, den hat man in jeder Rabbinerbibel drin, der erklärt, das ist die Zeit in Kanaan und in Ägypten. Und in der ältesten griechischen Übersetzung von Juden gemacht, die Septuaginta aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, dort wird auch noch gesagt Kanaan. Aber im hebräischen Text steht halt nichts davon. Da steht wirklich Ägypten. Aber Folgendes mag helfen. Ich erkläre in Vers 40, und die Zeit der Kinder Israel, die Kinder Israel in Ägypten gewohnt haben, ist 430 Jahre. Aber wörtlich ist das so. Ist zwar nicht Deutsch, was ich jetzt sage, sondern Hebräisch. Aber das ist manchmal ganz wichtig, dass man schaut, wie ist das genau formuliert. Und da steht eben Umoshav Bnei Israel und der Wohnsitz der Kinder Israel Asher Yashvu Bemitzrayim, wo selbst gilt, sie wohnten in Ägypten Shloshim Shana Ve'arba Meot Shana, das ist 430 Jahre. Das heißt nicht einfach die Zeit, das steht nicht wörtlich so, sondern es heißt einfach, der Wohnsitz der Kinder Israel ist 430 Jahre. Und nun war das so, wir haben doch das studiert, vor nicht langer Zeit. Abraham kam ins Land Kanaan, Gott macht diesen Bund in Sichem und nachher kam eine große Hungersnot. Und Abraham ging ungehorsam, wie wir gesehen haben, nach Ägypten hinunter. Und dort wollte der Pharao angeblich seine Schwester Sarah heiraten. Er wurde überschüttet mit großzügigen pharaonischen ägyptischen Geschenken. Als die Sache aufflog, dann musste er das nicht mal zurückgeben. Er kommt nämlich wieder zurück ins Land und plötzlich haben die Hirten von Abraham und die Hirten von Lot, die haben nicht mehr genug Land, weil so viel Vieh da war. Der hat all diese Geschenke behalten dürfen. Und nun ist es so, Abraham hat also dort einen Wohnsitz gehabt in Ägypten. Noch im gleichen Jahr ging er nach Ägypten hinunter. Wenig gesagt, wie lange er dort war. Aber da hatte er einen Wohnsitz. Und 2. Mose 12 sagt, der Wohnsitz der Kinder Israel war 430 Jahre. Und darum von dort her gerechnet. Und jetzt versteht man, warum ein Rashi und warum die Septuaginta sagt, in Kanaan und in Ägypten. Ja, natürlich, er war in Ägypten, hat den Wohnsitz gehabt. Dann kam er zurück nach Kanaan und mit Vater Jakob gehen sie dann runter, um in Ägypten zu wohnen. Aber die gesamte Wohnsitzzeit ist von 1. Mose 12 an bis zum Exodus 430 Jahre. Und wenn man die Chronologie durchrechnet, dann ist das ab der Reise von Jakob und der Großfamilie hinunter nach Ägypten, das war 215 Jahre, genau die Hälfte vor dem Exodus. Und da gab es im Stamm Levi 4 Generationen, bis dann Mose kam. Und so passt das alles schön zusammen. Diese 400 Jahre hier, die 430 Jahre in 2. Mose 12, passt alles. Und dann auch, dass sie in der 4. Generation hierher zurückkehren werden. Unter Josua, nicht wahr? Und jetzt noch ein Detail. 1. Mose 15, Vers 16b. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Die Elberfelder erklärt in der Fußnote, die Amoriter stehen häufig für alle Kanaaniter. Die Amoriter waren der wichtigste Stamm des kanaanitischen Stammesverbandes. Und hier sagt Gott, die Ungerechtigkeit ist noch nicht voll. Das Maß war noch nicht voll. Die Kanaaniter waren schon damals tief im Götzendienst. Und dann schickte Gott Abraham in dieses Land. Als Fremdling hat er da gewohnt, aber er war ein Zeugnis. Und schauen wir mal, was über ihn gesagt wird in 1. Mose 23. Da spricht er mit den Bewohnern des Landes, hier mit den Hethitern. Und was sagen sie ihm in Vers 5, 23, 5?
Da antworteten die Söhne Heth dem Abraham und sagten zu ihm, höre uns an, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns, begrabe deine Tote in dem auserlesensten unserer Gräber.
Ja, als Sarah gestorben war, wollte Abraham ein Grab, er hat ja keinen Landbesitz. Gott hat gesagt, für deine Nachkommenschaft wird das Land besitzen. Er war als Fremdling da und darum wollte er ein Grab kaufen. Und die sagen ihm, selbstverständlich gratis. Also diese Immobilie wollten sie nicht bezahlt haben. Und die sagen ihm, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Die wussten, was das für einer war. Genauso wie auch, haben wir letztes Mal gesehen, ein Melchisedek. Der wusste auch, was Abraham für einer war. Dieser kanaanitische König kommt ins Tal Schawe, ins Kidron-Tal, raus mit Brot und Wein und er segnet Abraham bei Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und dann auch Isaak, wenn wir kurz aufschlagen, in 1. Mose 26, Vers 29, am Schluss. Da sprechen die Philister mit Isaak.
Du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn.
Ja, für sie war klar, also dieser Isaak, das ist ein Gesegneter des Herrn. Mit Großbuchstaben, das heißt im Hebräischen steht Yahweh. Die haben den Namen, den Eigennamen des wahren Gottes hier in den Mund genommen. Diesen Namen haben die Kanaaniter oder die Ägypter oder wer auch immer in ihren Religionen nie benutzt. Die haben ja auch von Gott gesprochen, ja? Aber Yahweh, nein. Und die sagen, du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Und so waren Abraham, Isaak, Jakob, die waren gewissermaßen Missionare in Kanaan. Und so hätten die Kanaaniter erkennen können den wahren Gott, von dem sie abgefallen waren. Welches Edek hielt noch an dem wahren Gott fest. Aber die sind in Perversion hineingefallen. Der Baalskult war ja ein Prostitutionskult für das ganze Volk. Und man kann sich nicht vorstellen, wie schlimm das war. Und dann war das noch so, dass sie Kinder opferten dem Baal. Und darum sagt Gott in 5. Mose 18, wegen dieser Kinderopfer und all dem Spiritismus und all dem Götzendienst wird er die Kanaaniter vernichten. Aber nicht sogleich. Gott gab ihnen also über diese 430 Jahre insgesamt Zeit, um umzukehren. Und nachdem die Gnadenzeit vorbei war, kam Israel am Ende der Wüstenwanderung ins verheißene Land und brachte das Gericht über die Kanaaniter. Aber sogar dann gab es Gnade. Eine Hure, Rahab aus Jericho, die hat den wahren Gott erkannt und eine Umkehr erlebt und auch ihre Verwandtschaft durfte überleben. Und so müssen wir das eben sehen. Das war Gnadenzeit. Gott hat nicht einfach gerichtet. Aber nachdem das Zeugnis über Jahrhunderte verworfen war, kam schließlich das Gericht. Dann war das Maß der Amoriter voll. Aber damals noch nicht. Und weiter ein wichtiges, sehr wichtiges Detail, Vers 18. Gott schließt den Bund und sagt, deinem Samen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens an, bis an den großen Strom, den Strom Euphrat. Was ist der Strom Ägyptens? Wie?
Der Nil.
Der Nil. Aber es gibt doch auch Stellen, die sprechen von dem Bach Ägyptens. Ja, genau. Das heißt, der heißt Elarish. Elarish. Da geht ganz in der Nähe die heutige Grenze zwischen Israel und Ägypten durch. Also in der Negev-Wüste Elarish. Das ist der Bach Ägyptens. Ich gebe noch die Stelle an. In 4. Mose werden die Grenzen Israels beschrieben, wie sie sein sollten zur Zeit der Landnahme unter Josua. Geografisch ganz wichtiges Kapitel. 4. Mose 34. Und dort in Vers 5 wird die Südgrenze beschrieben und die Grenze wende sich von Azmon zum Bach Ägyptens. Und ihr Ende sei zum Meer hin. Der Bach Ägyptens ist nicht das gleiche wie der Strom Ägyptens. Bach Ägyptens, 4. Mose 34, das ist Nachal Mitzrayim. Mitzrayim ist Ägypten, auch heute noch. Und auf Arabisch sagt man wie Ägypten? Misr. Misr. Das ist wie Mitzr. Ja, Misr. Und auf Hebräisch aber Mitzrayim. Aim ist die Zweizahlform. Also wir haben zwei Ohren, darum Osnaim. Zwei Augen, Enaim. Zwei Lippen, Sfataim. Zwei Hände, Yadaim. Mitzrayim. Weil Ägypten aus Ober- und Unterägypten besteht. Ja. Aber eben, der Bach Ägypten, Nachal Mitzrayim, 4. Mose 34, das ist Elarish. Ein Wadi in der Negev-Wüste. Aber Nahar Mitzrayim, das ist der Fluss Ägyptens. Und damit ist gemeint der Nil. Das heißt, Gott verheißt Abraham ein Israel vom Nil bis zum Euphrat. Uno, das lässt aufhorchen. Ja, from the river to the river. Ja, also vom Nil bis dorthin. Aber wir wissen, solche Grenzen hatte Israel nie. Eben 4. Mose 34, der war vorgesehen, Südgrenze der Bach Ägyptens, nicht der Strom Ägyptens. Und Bei Salomo ging es dann rauf bis zum Euphrat, aber nicht bis zum Nil. Das hat Israel nie gehabt. Das heißt also, diese Grenzen hier, die sind noch zukünftig. Und es ist sogar so, in Hesekiel 47, 48, dort sind wir im tausendjährigen Reich. Nämlich Hesekiel 40 bis 48 beschreibt ja den Tempel im tausendjährigen Reich in all den Details beschrieben. Und dann wird in den letzten Kapiteln die Landverteilung unter den 12 Stämmen beschrieben. Und zwar eben vom Euphrat runter bis zum Bach Ägyptens. Das heißt, am Anfang des tausendjährigen Reiches wird die Grenze Israels immer noch da sein bei Elarisch. Aber Israel wird sich vermehren. Die werden nicht mehr kinderfeindlich sein, wie die säkulare Gesellschaft heute. Sondern die werden sich vermehren und dann wird es nötig sein, dass die Verheißung von Abraham an Abraham in Erfüllung geht, vom Nil bis zum Euphrat. Ja, aber Sinai-Wüste ist jetzt auch nicht gerade das Ideale, um dort zu wohnen. Ist auch nicht gerade eine Riviera, ja? Ja, Jesaja 35 sagt, Jesaja 35, 1 sagt, die Zukunft dieser Welt ist grün. Im tausendjährigen Reich. Grün, aber nicht von den Grünen bewirkt. Sondern Gott hat dieses Programm. Liest du, Christian, Jesaja 35, 1?
Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land, frohlocken wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja, frohlockend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten.
Ja, das tausendjährige Reich bedeutet, die Wüste, das dürre Land, wird aufblühen. Das heißt, die ganze Negev-Wüste bis nach Elat wird aufblühen. Die ganze Sinai-Wüste wird aufblühen. Die ganze Sahara-Wüste in Nordafrika, das wird alles aufblühen. Die war ja einmal fruchtbar. Nicht wahr? Die Spuren sind da. Das war einmal grün. Das wird alles wieder grün werden. Die Wüste Gobi wird grün werden. All die Wüsten der Welt werden begrünt werden im tausendjährigen Reich und die kann man dann auch bewohnen. Und so wird Gott eben sein Programm wahrmachen und die Verheißung an Abraham wahrmachen, die nicht begrenzt war zeitlich, sondern deinem Samen dieses Land in Ewigkeit. Aber auch die anderen Völker, für die sorgt Gott auch. In Jesaja 19, damit können wir dann schließen, heißt es in Bezug auf Ägypten und Assyrien. Liest du Jesaja 19, 23 bis 25.
An jenem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assur geben. Assur wird nach Ägypten und die Ägypter nach Assur kommen. Und die Ägypter werden mit Assur dem Herrn dienen. An jenem Tag wird Israel der Dritte sein, mit Ägypten und mit Assur, ein Segen inmitten der Erde. Denn der Herr der Heerscharen segnet es und spricht, gesegnet sei Ägypten, mein Volk, und Assur, meiner Hände Werk, und Israel, mein Erbteil.
Ja, das ist ein neuer Nahosten. Das weiß die UNO alles nicht. Also es gäbe noch viel Stoff für UNO-Reden, wer die Gelegenheit hat. Und das wird also eine Straßenverbindung geben von Ägypten durch Israel hindurch bis nach Nordirak, das ist Assyrien. Und Gott wird von Ägypten sagen, gesegnet sei mein Volk Ägypten und Assyrien meiner Hände Werk. Und in der Mitte Israel als Segen inmitten der Welt. Aber Gott wird die Grenzen gerecht verteilen und Israel wird noch mehr Land bekommen. Ob die UNO das will oder nicht, das ist Gottes Plan. Aber er sorgt auch für die anderen. Und sehr wichtig, wenn ich schon erwähnt habe, Ezekiel 47, 48, dort sagt Gott, dass solche, die in dem Land Israel, das wieder neu verteilt wird unter den 12 Stämmen bis zum Euphrat hinauf, die geboren worden sind von den Fremden, also die nicht zu Israel gehören, das sind die Fremden, und Kinder gezeugt haben, die werden geachtet werden wie Bürger Israels. Das heißt, die Araber in Israel, die sind nicht einfach ausgeschlossen, sondern Gott hat auch mit ihnen einen Plan und die werden rechtlich in Israel im tausendjährigen Reich gleichgestellt werden. Das sind alles Dinge, die muss man erwähnen und hervorheben. So spricht die Bibel, aber Israel wird dieser besondere Segen sein inmitten der Völker und da wird Harmonie sein. Dieses Straßenprojekt, das gibt es jetzt noch nicht. Die Chinesen, die bauen viele Straßen. China durch Zentralasien, ich habe das gesehen, in Tadschikistan, man fragt sich, was machen die Chinesen? Überall sind die so lieb, die bauen allen möglichen, und auch in Afrika bauen sie Straßen. Wozu brauchen diese Straßen? Ja, natürlich für Handel. Natürlich für Handel. Neue Seidenstraße, natürlich. Und für die Armee, um sie zu befördern. Aber da wird es eine Straße geben, von Ägypten nach Irak, durch Israel hindurch, die wird eine Straße des Segens sein. Das sind Gottes Pläne. Wollen wir hier schließen.